Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Was für ein genialer Gottesdienst, hier live zu haben und hoffentlich auch bei euch im Wohnzimmer ist diese Stimmung, diese Freude da. Und was für eine schöne Gemeindefamilie haben wir doch. Zum einen, wir sind so gesegnet. Gesegnet mit Kindern. Kinder sind ein Segen und unten findet jetzt gerade Sunday Kids Gottesdienst statt mit einem Haufen Kinder, die unten ihren Herrn preisen und Ostern erleben. Wir sind gesegnet. Sagt mal, wir sind gesegnet. Und hey, wir sind eine starke Gemeinde. Und wisst ihr, warum wir eine starke Gemeinde sind? Weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und heute ist hier Freude im Haus. Hey, wir haben einen starken Gott, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist und der lebt. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne mal mit einsteigen in die Bibel, in Lukas Kapitel 24. Und wir haben hier einen Bericht von einem Augenzeuge, von jemandem, der mit dabei war, der sein ganzes Leben sich durch Jesus, durch seine Auferstehung verändert hat. Lukas Kapitel 24. Und Lukas nimmt ein ganzes Kapitel, um diese Auferstehung von Ostersonntag zu beleuchten und zu bezeugen. Und da heißt es dann, am ersten Tag der Woche aber kamen sie, die Frauen, am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Und sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt. Zunächst mal an der Stelle einen kurzen Stopp. Die Jünger hatten Jesus erlebt. Diese Frauen, sie waren bei der Kreuzigung mit die einzigen, außer Johannes. Johannes war auch noch am Kreuz. Aber sonst alle anderen sind davon gerannt, hatten Angst vor den Römern, vor den Pharisäern, vor diesem Mob, der Jesus ans Kreuz brachte. Die Frauen hatten miterlebt, wie Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Sie hatten beobachtet, wo wird der Leichnam von Jesus hingebracht. Sie waren da live dabei, dass Jesus gestorben war. Und was tust du, wenn jemand stirbt? In Deutschland holst du den Bestatter, Bestattungsinstitut. Und innerhalb von 8 Tagen sollte in Deutschland ein Leichnam beerdigt werden. Und das hat gewisse Gründe, weil nach dem Tod sofort ein Zersetzungsprozess in unserem Körper stattfindet. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und hör mal gut zu, was so passiert, nachdem du tot bist mit deinem Körper. Nach dem Tod eines Menschen setzen sich unmittelbar die Stoffwechselfunktionen des Körpers aus. Das führt unter anderem dazu, dass sich die Muskeln verhärten, die Leichenstarre einsetzt. Nachdem sich die Leichenstarre wieder gelöst hat, meistens nach 24 bis 48 Stunden, beginnt die sogenannte Autolyse. Der Begriff Autolyse beschreibt die Selbstauflösung abgestorbener Körperzellen durch bestimmte Enzyme. Die Folgen des Prozesses sind unter anderem die Verflüssigung der inneren Organe und das Entstehen von Leichen bzw. Verwesungsgeruch. Habt ihr schon mal Verwesungsgeruch gerochen? Wir hatten unten vor ein paar Monaten eine Ratte irgendwie oder eine Maus. Keine Ahnung, auf jeden Fall, es hat gestunken. Gewaltig, was da unten immer auch gestorben ist. Hey. Ja, hey, Verwesungsgeruch ist was Schreckliches. Bis zur Zersetzung der organischen Substanzen vergehen meist nur wenige Tage. Die Fäulnis des Körpers sowie die Autolyse ist auch die Fäulnis einer anaerober Verwesungsprozess, der ohne Sauerstoff im Inneren des Körpers abläuft. Der Fäulnisprozess beginnt circa 1 bis 2 Tage nach dem Todesfall. Bestatter können durch die Einbalsamierung des Leichnams die Verwesungsprozesse künstlich verzögern und den Körper für eine gewisse Zeit konservieren. So wird beispielsweise die Entstehung des typischen Leichengeruchs gehemmt. Dadurch ist es möglich, dass Angehörige im Rahmen einer offenen Aufbahrung würdevoll von einem Verstorbenen Abschied nehmen können. Ich habe schon zig Beerdigungen erlebt und mit ein bewegender Moment ist, wenn du nochmal in diese Leichenhalle gehst und vor dem Verstorbenen nochmal in Erinnerung gehst und ihr ins Bewusstsein rufst. Und dann liegt da diese Leiche und die ist schön hergerichtet vom Bestatter. Und trotzdem weißt du, das, was da liegt, das ist nicht mehr diese Person. Das ist nur noch eine Hülle. Und sofort nach dem Tod beginnt dieser Verwesungsprozess. Und diesen Frauen war es arg, dass Jesus jetzt von diesem Kreuz heruntergenommen worden war, dass er da in dieses Grab gebracht worden war und nicht richtig diese Bestattungsform, Einbalsamierung, Öl, diese Würde diesem Leichnam gebracht worden ist. Und so machten sie sich eben an diesem Sonntagmorgen auf den Weg zum Grab, weil sie wussten, Jesus ist tot. Und ich möchte, dass wir das heute Morgen zu Beginn einmal festhalten. Jesus war gestorben. Und dann lesen wir in diesem Kapitel, sie kommen in dieses Grab hinein und da sind dann zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen und die Frauen erschrecken und diese Engel sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus hatte es doch gepredigt seinen Jüngern. Denkt daran, aber irgendwie dachte da keiner der Jünger mehr daran, sondern wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Da gibt's keine Auferstehung. Das ist die Regel. Das ist das Gesetz über uns Menschen. Und Jesus war tot. Diese Frauen, die rennen zu den Jüngern und erzählen den Jüngern von dem, was sie gerade erlebt haben. Und dann schaut euch mal diesen Vers an in Lukas Kapitel 24. Da steht dann, ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Hey, diese Worte, unsere Engel erschienen, die haben uns gepredigt, erinnert euch an das, was Jesus gesagt hat, er wird auferstehen nach drei Tagen. Es klang ihnen wie in Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Ich weiß nicht, ob du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, wahrhaftig auferstanden ist. Es gibt viele Menschen, die sehen in Jesus einen guten Menschen, der gelebt hat. Geschichtlich ist Jesus bewiesen, das ist Fakt, das kann man nicht leugnen. An ihm unterscheidet sich unsere Zeitrechnung vor Christus, nach Christus. Es gibt so viele Tatsachen, die beweisen, dass Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Das glauben die allermeisten Menschen. Also mir ist noch keiner begegnet, der nicht geglaubt hat, dass Jesus wirklich gelebt hat. Noch keiner. Aber dass er gestorben ist, das braucht eine andere Form Beweis von Glauben. Und wenn du nicht glaubst, dass Jesus auferstanden ist, hey, dann bist du genau in diesem Kreis der Jünger damals. Für sie war das ein Märchen. Die glaubten es nicht, was diese Frauen ihnen da erzählten. Und Petrus rennt los und schaut nach und er sieht die Tücher da liegen und er kommt ins Staunen. Dann schiebt Lukas diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern ein. Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sie rennen weg vor dem Schmelztiegel Jerusalem, das Passafest. Es hatte stattgefunden in Jerusalem, tausende von gläubigen Juden waren da, alle hatten dieses Spektakel mitbekommen, dass da Jesus, so ein Aufrührer, anscheinend König der Juden, gekreuzigt worden ist. Und die Jünger hatten Angst, dass jetzt Jagd auf sie gemacht wird. Und nicht nur Jesus war gestorben, all ihre Hoffnung war gestorben. Sie hatten gehofft, dass Jesus der Retter ist, der Messias ist, der sie befreien wird von dem Joch der feindlichen Römermacht und dass er das Heil bringen wird. Und Jesus starb an diesem Kreuz und mit diesem Tod am Kreuz war bei den Jüngern alle Hoffnung gestorben. Der Großteil versteckte sich in einem Haus. Und diese zwei Jünger, die machten sich auf den Weg nach Emmaus, rannten weg, die hatten die Schnauze voll, die wollten nichts mehr wissen, auch von ihren Kollegen, den Jüngern, und hatten das mitbekommen mit diesen Frauen. Und auf einmal ist da eine dritte Person mit ihnen unterwegs. Und er fängt an, ihnen aus den Schriften zu erklären. Und im Nachhinein merken sie, hey, da brannte was in unseren Herzen. Als er mit uns unterwegs war, als er uns aus der Schrift lehrte, da brannte etwas in unseren Herzen. Und sie kommen an einen Punkt, wo sie Rast machen und brechen miteinander das Brot. Und auf einmal gehen die Augen auf und sie erkennen, es ist Jesus. Es ist Jesus, der mit ihnen da unterwegs ist. Und auf einmal ist er weg, verschwunden wieder. Und diese zwei Jünger rennen zurück nach Jerusalem. Da, wo sie zuvor weggerannt sind, auf einmal diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Sie rennen zurück nach Jerusalem und erzählen es den Jüngern. Und dann Vers 36. Erscheint Jesus dieser Gruppe, die sich da furchtvoll in einem Haus versammelt hatte. In Vers 36, während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meine Hände, meine Füße. Als Jesus das sagt, hey, was seid ihr so verschrocken? Ich glaube, Jesus hat es mit einem Lächeln getan, mit einem Schmunzeln. So, das hatte er ihnen schon öfters gesagt, wo er mit ihnen unterwegs gewesen war. Denkt mal an die Sturmstillung auf dem Boot. Jesus schläft. Die Jünger sind voller Panik, voller Angst und wecken Jesus auf. Und Jesus steht auf und sagt, hey, warum habt ihr Angst? Und er stillt diesen Sturm. Und ich glaube, in diesem Moment, mit einem Lächeln, die gleiche Frage, hey, warum habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Und er zeigt ihnen seine Wundmale. Und dann heißt es, dass er noch was zu essen forderte. Und er aß vor ihnen. Und Jesus legt wieder die Schrift aus. Er sagt, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und den Propheten und im Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Die Jünger hatten bisher nichts verstanden. Die hatten 3 Jahre Jesus bei sich gehabt und sie glaubten nicht von dem, was Jesus geredet hatte. Es brauchte diesen Auferstandenen, diese Begegnung mit diesem auferstandenen Herrn, um ihnen die Augen zu öffnen, auch für die Schrift. Und zuvor haben wir gelesen, sie glaubten nicht und klang ihnen wie ein Märchen. Und dann sagt Jesus ihnen in Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und ihr lieben Freunde, das ist ein Tatsachenbericht, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben. Hier gibt es Zeugen. Zeugen von der Auferstehung von Jesus Christus. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen hat, jemand, der etwas weiß, der etwas mitbekommen hat von einem Tatbestand, von einer Sache, die stattgefunden hat. Und die Bibel ist voll von diesen Zeugen. Wir haben allein 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die bezeugen, dass Jesus Christus auferstanden ist, weil sie es erlebt haben, weil sie es gesehen haben, weil sie damit dabei waren bei dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Wir finden über 500 weitere Zeugen, denen Jesus begegnet ist und die loszogen mit dieser Botschaft, Jesus lebt. Und ihr lieben Geschwister, was wir uns heute bewusst machen wollen, wir mussten machen sollen, ist, unser Glaube ist nicht eine Fiktion, ist nicht eine fromme Tradition, die wir pflegen, sondern unser Glaube basiert auf diesem Zeugnis. Auf diesem Zeugnis dieser ersten Jünger, dass Jesus Christus lebt. Und die Christenheit ist nicht gegründet worden durch den Papst oder durch Petrus oder sonst jemand, sondern wegen diesem Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist, wurde die Christenheit gegründet. Unsere Bibel, unser Glaube gründet nicht allein auf der Bibel, sondern auf dieser Auferstehung. Amen. Kirche, Gemeinde Jesu, basiert nicht auf der Bibel und auf unseren Glaubensüberzeugungen, sondern auf dieser Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Diese ersten Jünger, die haben es erlebt. Die haben es live erlebt, die waren dabei und sie haben es bezeugt mit ihrem Leben, waren auf einmal bereit, ihr Leben dafür herzugeben. Petrus, der vorher wegrannte, auf einmal ist er bereit, hinzugehen mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes und für Jesus das Evangelium zu verkündigen, bis nach Rom, wo er den Märtyrertod starb. Alle Jünger, bis auf Johannes, waren bereit, dieses ihr Leben dafür herzugeben, weil sie es erlebt haben und weil sie Zeugen dieser Auferstehung sind. Und das ist das, was wir heute Morgen mal festhalten wollen. Unser Glaube ist nicht ein Gefühl. Unser Glaube ist keine Tradition. Unser Glaube ist nicht nur überzeugt sein. Unser Glaube beruht auf einem Fakt, auf einer Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und wegen diesen Zeugen glaube ich und glaubst du. Und deshalb gibt es die Kirche von Jesus Christus. Zeugen werden hinterfragt. Und genauso kann Glaube hinterfragt werden. Es gibt einen Film, der heißt Der Fall Jesus. Lee Strobel ist ein Journalist gewesen und seine Frau ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen und das passte ihm nicht so in sein Lebenskonzept. Plötzlich eine Frau, die sonntags in die Kirche geht und Jesus liebt und zu Jesus betet und spricht und er wollte beweisen, dass das mit Jesus eine absolute Lüge ist. Und er war Investigativreporter und machte sich auf die Suche, so mit seinem Werkzeug wirklich den Fall Jesus ranzugehen und der Welt und seiner Frau zu beweisen, dass das eine absolute Lüge ist. Und er unterhält sich mit Historikern. Er unterhält sich mit Wissenschaftlern. Er unterhält sich mit Theologen. Und am Ende, plötzlich kommt er an den Punkt, dieser Glaube ist nicht fiktiv. Dieser Glaube ist begründet. Begründet in dieser Person Jesus Christus, der gelebt hat, der gestorben ist und der auferstanden ist. Und er hat selber sein Leben Jesus gegeben, ist selber Christ geworden. Er ist ein Prediger heute, Pastor und verkündigt die frohe Botschaft von Jesus Christus. Diesen Film gibt's auf Amazon. Und wenn du mal einen guten Film dir reinziehen willst, so diese Ostertage, dann ist das vielleicht eine gute Empfehlung für dich. So diese Geschichte von Jesus von diesem Aspekt her zu sehen, unser Glaube ist begründet. Jesus lebt. Und das hat die Jünger verändert. Es war nicht die Lehre von Jesus, die Bergpredigt, die ihr Leben verändert hat. Es war nicht die Gleichnisse, die Jesus verkündigte von barmherzigen Samariter. Es waren nicht die Wundertaten, die die Jünger verändert hat. Es war der auferstandene Herr Jesus Christus, der ihnen begegnet ist. Und auf einmal ihnen klar wurde, das alles, was Jesus mit uns durchgezogen hat, es macht nur Sinn durch seine Auferstehung. Und sie fangen an, diesen auferstehenden Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Und wenn du hier neu bist in unserer Kirche, wenn du uns hier erlebst als CZV Crailsheim, dann hoffe ich, dass du das eine erlebst. Unser Glaube an Jesus, der ist lebendig. Lebendiger Glaube. Und wir glauben, weil Jesus auferstanden ist, wegen Lukas, wegen dem Matthäus, wegen Johannes, wegen dem Paulus, wegen all diesen Menschen, die das bezeugt haben, das begründet unseren Glauben. Wir haben erkannt, das ist die Wahrheit unseres Lebens. Petrus, und da lasst uns jetzt mal in den Petrusbrief springen, 1. Petrus, Kapitel 1. Petrus war einer dieser Jünger. Er war derjenige, der ans Grab gespurtet ist und so mit dem ersten Blick da hineingelegt hat, hineingeschaut hat und festgestellt hat, jawohl, Jesus ist auferstanden. Und Petrus, er schreibt davon in seinem ersten Petrusbrief. Und da heißt es, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Zum einen, hey, Jesus war für Petrus der Herr. Der Herr, das ist ein Titel, den die Bibel benutzt, um die Herrschaft, die Gottheit zu bezeugen. Und er bezieht Jesus als auf Gott, Vater, Sohn Gottes. Das war klar für Petrus. Jesus, er ist Gottes Sohn. Er ist Gott, mein Herr. Und durch ihn haben wir eine lebendige Hoffnung. Hoffnung, lebendige Hoffnung ist ein Begriff, den du im Neuen Testament immer wieder findest und der uns Christen beschreibt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und da steht nicht hoffen im Verb, sondern Hoffnung als ein Substantiv. So im Deutschen hoffen hat ja oft etwas Vages. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Ich hoffe, dass Frieden auf unsere Erde wiederkommt. Es ist im deutschen Sprachgebrauch drückt hoffen oft etwas Vages aus. Im Griechischen für diese Christen damals war es nichts Vages, sondern eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, mit der man rechnet, auf der man sein Leben baut. Hoffen. Ich habe eine Hoffnung, dass der Frühling kommt. Weißt du das? Das ist nicht vage bei mir, sondern hey, ich weiß, der Frühling wird kommen und ich hoffe, er kommt bald. Und wir haben wieder schönes Wetter und jetzt über Ostern soll es ja schön sein hier. Dann wollen wir es genießen. Hoffnung im Neuen Testament ist ein festes Wissen und Festhalten an dem, was Jesus versprochen hat. Und jetzt, wenn du Petrus fragst, Petrus, warum hast du so eine feste, lebendige Hoffnung? Dann schau mal genau den nächsten Satz an. Da heißt es nämlich, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus, warum hast du eine lebendige Hoffnung? Warum glaubst du an Gott, Vater, Jesus Christus, den Herrn? Warum glaubst du an seine Barmherzigkeit? Warum sprichst du von einem neuen Leben in Jesus Christus, das man haben kann? Und die Antwort, die Petrus uns hier mitgibt, ist wegen der Auferstehung. Wegen der Auferstehung haben wir diese lebendige Hoffnung in unserem Leben durch Jesus Christus. Halleluja. Du siehst, diese Auferstehung von Jesus, es war der Wendepunkt des Glaubens. Vorher war dieser Glauben der Jünger irgendwie ein Wunschvorstellung, wo sie sich selber irgendwas erträumt hatten. Nach der Auferstehung war ihnen klar, das bedeutet alles. Dieser Glaube an Jesus hat den Tod besiegt. Dieser Glaube an Jesus bedeutet Vergebung von Sünde und Schuld. Dieser Glaube an Jesus rettet. Dieser Glaube an Jesus erheilt durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Petrus schreibt weiter, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Er spricht hier von einem Erbe und ich finde es schön, so diese Wortwahl in der Schlachterübersetzung, unverwelklich, unvergänglich, unbefleckt. Erbe bekommst du, wenn jemand gestorben ist, etwas hinterlassen hat, und dieses Vermächtnis, dieses Erbe von Jesus, wir werden es empfangen im Himmel, sagt Petrus. Und es drückt etwas aus von dieser Beziehung. Wenn du ein Erbe bekommst, dann liegt es daran, dass du mit dieser Person eine Beziehung hattest. Entweder warst du der Sohn, entweder warst du die Tochter, entweder warst du irgendwie ein Familienglied oder irgendwie bist du bedacht worden von dieser Person, weil du in der Beziehung mit dieser Person stehst. Dieser Glaube an Jesus Christus, diese Auferstehung von Jesus, sie will in unser Leben eingreifen. Es bedeutet eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu bekommen, zu haben, darin zu leben. Und dieses Erbe wird aufbewahrt bis in den Himmel. Für die Juden war es nicht normal, an den Himmel zu glauben. Da gab es eine Fraktion von Sadduzäern und die glaubten nicht an die Auferstehung der Toten und dass es einen Himmel gibt, sondern hier auf dieser Erde, da entscheidet sich alles. Und es war nicht normal, so an den Himmel irgendwo zu glauben. Petrus, für ihn ist es vollkommen klar. Der Himmel. Das Beste kommt noch. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir ein unbeflecktes, reines, unverwelkliches Erbe im Himmel empfangen durch die Auferstehung von Jesus Christus. Und dann sagt er, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus spricht hier nicht von einem Schönwetterglauben. Und manche Menschen, die erhoffen sich einen Glauben, wo Spaziergang durch dieses Leben bedeutet und du betest und alle Gebete werden erhört und alles easy peasy mit dem Herrn unterwegs zu sein. Die Realität, die Jünger erlebt hatten, war, dass mit ihrem Meister, mit ihrem Herrn, mit ihrem Freund, dem sie 3 Jahre ihr Leben gegeben haben, den sie 3 Jahre nachgefolgt sind, mit ihm wurde das Schrecklichste angerichtet, das man sich vorstellen kann. Ihr Herr wurde gekreuzigt. Manche Menschen kommen an diese Frage, warum? Warum gibt es so viel Leid auf dieser Erde? Warum lässt Gott das zu? Und wenn es einen lieben Gott gibt, warum müssen gute Menschen so viel Schlimmes ertragen? Weißt du, ich hab oft keine konkrete Antwort auf diese Frage, die oft sehr persönlich ist, weil Menschen mit diesem Leid betroffen sind. Wir leben in einer Welt, wo Schmerz ist, wo Leid ist. Aber was ich dir zeigen kann, ist ein Gott, der auf diese Erde gekommen ist und der die Schmerzen auf sich genommen hat. Ein Gott, der Leid erlebt hat, der ans Kreuz genagelt worden ist. Und Petrus, er bringt's ja auf den Punkt, indem er sagt, hey, hier erlebt ihr Anfechtung, hier erlebt ihr Bedrängnis. Jawohl, auch als Christ kann man krank werden, auch als Christ wirst du sterben, auch als Christ kannst du erleben, wie du verfolgt wirst, als Christ kannst du erleben, wie über dich gespottet wird, als Christ kannst du Schmerz und Leid erleben hier auf dieser Erde. Aber das hindert dich nicht zu glauben, weil da gibt es jemanden, an den du glaubst, der diese Schmerzen ebenfalls durchgetragen hat. Und wir haben nicht einen schönen Wetterglauben, sondern unser Glaube, der hält auch in den Stürmen des Lebens. Da halten wir fest an diesen auferstandenen Herrn Jesus Christus. Manche Menschen sagen, hey, ich würde an Gott glauben, wenn er so in die Wolken reinschreiben würde, hallo, hier ist Gott, dann würde ich an Gott glauben. Hey, ich kann dir diesen Beweis nicht liefern. Ich kann dir nichts irgendwie mit den Sternen beweisen, dass da am Himmel steht, Gott liebt dich. Aber ich kann dir einen Gott zeigen, der die Schmerzen getragen hat, der Schmerzen erduldet hat, aus Liebe zu dir und zu mir. Und deshalb glauben wir. Deshalb halten wir fest in unserem Glauben an Jesus Christus. Petrus, er schreibt dann in Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also lasst uns nochmal festhalten, da gibt es diese Augenzeugen. Und Petrus ist einer dieser Augenzeugen, der diese lebendige Hoffnung hatte, der die frohe Botschaft verkündigte, der bereit war, sein Leben dafür zu geben, der Versuchung, Anfechtung, all das ertragen hat, weil er an Jesus Christus geglaubt hat, den auferstandenen Herrn, weil er es erlebt hat und bezeugt hat. Und jetzt schreibt er an Menschen, die Jesus nicht gesehen haben. Und er schreibt an dich und an mich. Wir sind keine Augenzeugen, wie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber Petrus schreibt, ihn liebt ihr, auch wenn ihr nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Glaube ist nicht schauen, ist nicht sehen. Also zum einen, selbst was du siehst, kannst du heutzutage nicht mehr alles glauben, oder? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier von einem coolen Papst. Wir wissen, hey, das ist nicht Realität. Das hat künstliche Intelligenz, hat den Papst hier in so eine coole Weste reingesteckt und unser Papst, der ist nicht cool, so wie hier auf diesem Bild. Ja, das ist ein Fake-Bild. Das ist eine Täuschung. Und du kannst heute Bildern nicht mehr trauen, oder? Wirklich, da gibt's jetzt mit künstlicher Intelligenz plötzlich einen ganzen Bereich, wo sich die Menschheit Sorgen macht und fragt, hey, wo führt das noch hin? Was du siehst, kannst du nicht mehr 100% unbedingt glauben. Umgedreht, vieles, was du nicht siehst, glaubst du trotzdem. Ich glaube, dass dieser Raum voll ist mit Stimmen. Mit Stimmen, und das Einzige, was es braucht, ist ein Empfängergerät, ein Radio oder ein Fernseher. Und wenn du das hier aufstellst und laut machst, plötzlich kannst du auf den verschiedenen Frequenzen diese Stimmen einfangen. Und du wirst feststellen, dieser Raum hier ist voll mit Stimmen. Das glaube ich. Und mein Glaube an Jesus Christus, der kann ich nicht darauf bauen, dass ich ihn gesehen habe, und trotzdem glaube ich daran. Was ist eigentlich Glaube? Was ist dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, das, was unser Christsein ausmacht? Und da gibt es eine interessante Stelle im Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6. Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen bezeugt die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das ist die Übersetzung von Gute Nachricht. Und ich finde an der Stelle die Gute Nachricht mal richtig gut, weil sie mir diesen Sinn von Glauben ganz praktisch verständlich rüberbringt. Glauben heißt Vertrauen. Dinge, die du nicht siehst, aber im Vertrauen darauf beweist dieser Glaube seine Wirklichkeit. Wir hatten hier jeden Abend letzte Woche Lebensberichte von Menschen und am Dienstagabend war der Flo hier vorne und er hat so seine Reise des Glaubens erzählt. Völlig mit Gott, mit Jesus, mit Kirche, nichts am Hut. Wollte sein Leben entfalten und finden und Gott sei Dank hat er das richtige Mädchen getroffen, die Jasmin. Und diese Jasmin hat gekämpft und gebetet und geglaubt. Und Flo kam hier in unsere Gottesdienste und er hat überall die Fehler gesucht. Und was ist hier falsch und was läuft hier falsch? Und das kann ja gar nicht stimmen, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann erzählt er, wie diese Reise plötzlich beginnt. Und durch Krankheit, durch Not er an einem Punkt kommt, wo er so verzweifelt ist, dass er sich Gott stellt. Und wir beten miteinander. Und ich fand es so interessant. Er sagt, wir haben gebetet an dem Kreuz. Er ist auferstanden, da hat sich nichts aufgestanden vom Kreuz. Und es hat sich nichts verändert. Da war nichts verändert. Da waren immer noch so Gefühle total unten im Keller. Und er geht nach Hause. Und es ist die erste Nacht, wo er wieder durchschlafen kann. Monatelang nicht mehr schlafen können. Und plötzlich die erste Nacht nach dieser Lebensübergabe, nach diesem einen Schritt des Glaubens, des Vertrauens. Ich lasse mich darauf ein, ich wage es. Auf einmal schläft er durch. Und dann erlebt er, wie dieser Glaube sich mehr und mehr bestätigt in seinem Leben. Wie dieser Glaube mehr und mehr trägt und sein Leben verändert. Und genau darum geht's, ihr lieben Geschwister. Wir können Jesus nicht sehen. Aber Vertrauen, im Vertrauen beweist sich seine Wirklichkeit. Dieser Glaube, er kommt durch das Wort Gottes. Indem wir diesem Wort Gottes Raum geben, indem wir uns mit diesen Geschichten dieser Augenzeugen beschäftigen, auseinandersetzen und feststellen, wie dieses Wort plötzlich seine Kraft in unserem Leben entfaltet, wie der Glaube gebaut wird. Glaube, der in unserem Alltag dann seine Frucht bringt. Und plötzlich glaube und vertraue ich, dass Gott heute noch heilt, dass Gott heute hier mit mir ist, dass ich zu Gott kommen darf mit all meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, dass er bei mir ist. Und ich finde es so stark auch, wie Petrus hier sagt, er sagt nicht nur, ihr seht ihn nicht und glaubt, sondern ihr seht ihn nicht und ihr liebt ihn. Ihr liebt ihn. Glaube ist diese Beziehung, diese Liebesbeziehung, die du plötzlich mit diesem Gott findest in Jesus Christus und dieser Gott in deinem Herzen etwas tut und du anfängst in dieser Beziehung zu wachsen. Und Beziehung, hey, wer Jesus kennt, der liebt ihn. So auf den Punkt gebracht. Wer Jesus kennt, der liebt ihn. Glaube, dieses Vertrauen, es schafft eine Wirklichkeit in unserem Leben. Und dann sagt Petrus hier, ihr werdet jubeln mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davonträgt, die Errettung der Seelen. Wir haben Jesus noch nicht gesehen. Aber wisst ihr was? Wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen. Es gibt ein Weiterleben, es gibt eine Ewigkeit. Und Glaube schaut darüber hinaus, über den Tod hinaus, weil Jesus auferstanden ist, ist der Tod besiegt. Und Petrus beschreibt es, ihr werdet jubeln mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr dieses Ziel erreicht habt. Ich habe schon viele Beerdigungen jetzt im Januar, im Februar hier in der Gemeinde gehabt. Und ein Punkt, wenn ich so eine Beerdigung vorbereite, ist immer der, wenn es ein gläubiger Mensch war, hey, dann ist es ein anderes Trauern, das da stattfindet. Weil ich vor meinen Augen mir dann immer vorstelle, wie wird es sein, wenn ein gläubiger Mensch hier stirbt? Wenn wir hier unsere Augen zumachen, wenn unser Herzschlag aufhört, unsere Lunge aufhört zum Atmen, wenn dieser Verwesungsprozess stattfindet, dein Körper ist nur die äußere Hülle, da gibt es eine Seele, da gibt es deinen Geist, der lebt weiter. Und dieser Moment wird uns beschrieben mit unaussprechlicher Freude. Ihr werdet jubeln. Ihr werdet jubeln mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr dieses Ziel erreicht. Petrus, warum schreibst du uns das? Und die Antwort, die Petrus uns gibt in seinem Text ist, wegen der Auferstehung. Wegen der Auferstehung von Jesus Christus. Deshalb lohnt sich der Glaube. Das ist der Grund des Glaubens, die Auferstehung von Jesus Christus. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen von unseren Plätzen. Die Worship Band darf nach vorne kommen. Und heute Morgen geht's um den Glauben, um deinen Glauben. Du siehst Jesus nicht, aber du kannst glauben. Und dieser Glaube verändert. Dieser Glaube bringt die Wirklichkeit Gottes in dein Leben hinein. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen in deinem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gekommen ist auf diese Erde für dich, für dein Leben. Und Jesus Christus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er will die Ewigkeit mit dir verbringen und er will sein Leben hier schon auf dieser Erde in dein Leben hineinbringen. Und es geschieht, indem wir ihn einfach einladen, sagt uns die Bibel. Wer im Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Und wir lieben diesen Moment, wo Menschen wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung in Jesus Christus. Und wir wollen dich da nicht alleine lassen, sondern wir wollen als Familie mit dir gehen. Und deshalb möchte ich bitten, dass wir alle so ein Gebet einfach mit laut mitbeten. Und wenn du heute Morgen hier bist und Glaube lebendig geworden ist in deinem Inneren, dann komm, bete doch einfach laut mit an dem Platz, wo du bist. Und ich möchte vorbeten und ihr dürft dann gerne einfach mit hinterher beten. Herr Jesus Christus, danke, dass ich lebe. Du hast mich gewollt. Und du willst mit mir die Ewigkeit verbringen. Du bist für meine Sünden gestorben. Und ich bitte dich um Vergebung. Komme du in mein Leben. Fülle mich mit deinem Geist. Ich glaube an dich. Und ich liebe dich. Du bist auferstanden und du lebst und ich lebe für dich. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.